Meine Damen und Herren, seit dem frühen 18. Jahrhundert zeichnet sich in der Geschichte der Literatur ein Prozess ab, der am Ende des Jahrhunderts zu einem fundamentalen und folgenreichen Paradigmenwechsel führt, mit dessen Auswirkungen wir es noch heute zu tun haben. Die Rede ist von dem rapide voranschreitenden Bedeutungsverlust, den die bis dahin gültige, letztlich aus der Antike stammende frühneuzeitliche Literaturtheorie im Laufe des 18. Jahrhunderts erlitt. Von Literaturtheorie freilich sprach man damals nicht, sondern von Poetik. Und diese war der Versuch, die Literatur oder genauer diejenigen ihrer Erscheinungsformen, die man für theoriewürdig hielt, also vor allem die Lyrik und die Dramatik, nicht aber etwa den Roman, in ein System von Regeln zu integrieren und auf diese Weise normativ zu vermitteln. Die Poetik der frühen Neuzeit war also eine autoritative und präskriptive, in heutiger Terminologie würde man sagen, eine Regelpoetik. Das Zentralwerk dieser Tradition ist das gewaltige Kompendium des italienischen Humanisten Julius Caesar Scaliger. Die Poetices Libri Septem, nicht weniger als 7 voluminöse Bände, die 1561 erschienen. In diesem Opus Summum der frühneuzeitlichen Poetik wird das theoretische Wissen über die Literatur seit der Antike zusammengefasst, erweitert und systematisiert, von den Metren der Lyrik bis hin zu den Genera dicendi der Redekunst. Scaliger hat damit Poesie und Poetik in ganz Europa wesentlich geprägt. Auch das 1620 erschienene Buch von der deutschen Poeterei des Martin Opitz, die erste deutschsprachige Regelpoetik, enthält nicht wenige daraus übernommene Passagen. In Deutschland war das 17. Jahrhundert das Zeitalter der Regelpoetiken. Damals erschienen zahlreiche umfangreiche Werke, darunter der sprichwörtlich gewordene poetische Trichter Georg Philipp Harsdörfers. Ihnen allen liegt die Überzeugung zugrunde, dass das Ingenium eines Dichters keinesfalls ausreiche, sondern durch die umfassende Kenntnis und das Befolgen der Regeln ergänzt werden müsse. Noch der 1730 erschienene Versuch einer kritischen Dichtkunst des Leipziger Literaturprofessors Johann Christoph Gottsched ist von diesem Glauben getragen. Und nicht zufällig ist ihm noch einmal einer der Grundtexte der abendländischen Poetik vorangestellt, die Ars Poetica des Horaz. Doch zu diesem Zeitpunkt begann das System der Regelpoetiken bereits brüchig zu werden. In den prachtvollen, weitläufigen Gebäuden der Theoretiker werden zunehmend Risse erkennbar, und in Deutschland war es der Generation der Stürmer und Dränger vorbehalten, diese von ihr als Gefängnisse wahrgenommenen Paläste der Poetik dann schließlich lustvoll und selbstherrlich einzureißen. Die Autoren des Sturm und Drang, also unter anderem Herder, Goethe, Lenz und Schiller, brachen die Herrschaft der Regelpoetiken endgültig und setzten an ihre Stelle die individuelle Schöpferkraft des einzelnen Autors, der dementsprechend nur als Genie, ja Gott, gedacht werden konnte. Damit aber gab es keine verbindlichen Normen mehr für die Produktion von Literatur und ihre Funktionen. Ein jahrhundertealter Zusammenhang zwischen der Poesie und der Poetik war zerrissen. Diese Befreiung der Literatur aus den Zwängen der Regelpoetik barg ein immenses kreatives Potenzial, aber auch Probleme. Denn was vorher gegeben, gesetzt war, war nun disponibel und damit unsicher geworden. Von diesem Zeitpunkt an gab es nicht mehr den einen normativen Diskurs der Regelpoetiken, sondern eine Pluralität von individuellen, im Grunde gleichberechtigten Autorpoetiken, auch wenn immer wieder einzelne darunter als Ergebnis komplexer literaturgeschichtlicher und literaturpolitischer Prozesse phasenweise Dominanz im literarischen System erlangen konnten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass seither in der Literatur eine Unsicherheit, ja stellenweise sogar eine Orientierungslosigkeit größeren Ausmaßes spürbar ist. Hölderlins Frage, wohin denn ich, ist auch Ausdruck dieser epochalen Verunsicherung und damit gewissermaßen die Leitfrage aller Autoren seit dem späten 18. Jahrhundert, also der Periode der Literaturgeschichte, die wir heute als Literatur der Moderne verstehen. Und mit diesem »Wohin denn ich« der modernen Literatur ist es auch zu erklären, dass die literarische Produktion seitdem immer häufiger von theoretischen Überlegungen grundiert oder flankiert wird. Die Autoren versuchen nunmehr ihre eigenen spezifischen Antworten auf die Frage Hölderlins zu finden und zu formulieren. Der daraus resultierende kontinuierliche Selbstbefragungsprozess ist eines der konstitutiven Merkmale der Literatur der Moderne. Damit sind wir bei den Münchner Reden zur Poesie angelangt. Denn diese möchten als Ergänzung zu den die Werke in den Vordergrund stellenden Dichterlesungen ein Forum bieten für die fortwährenden theoretischen, historischen, ästhetischen und poetologischen Positionsbestimmungen der Poeten. Ihr Navigieren auf dem unabsehbaren Ozean der Literatur, auf dem ja darüber hinaus auch die Boote der Kritik und der Wissenschaft umhertreiben und ihre eigenen Wege suchen, wobei sie gelegentlich freilich mit den Schiffen der Dichter zusammenstoßen. Warum aber reden und nicht etwa Vorreden, Briefe oder Essays? Unter den Formen poetologischer Selbstverständigung nimmt die öffentliche Rede einen besonderen, traditionsreichen Rang ein. Es sei hier nur an einige bedeutende Reden der Vergangenheit erinnert. An Goethes Rede zum Shakespeare-Tag, die er 1771 in Frankfurt hielt und mit der er zum Sturz der Regelpoetiken beigetragen hat. An Schillers 1784 in Mannheim gehaltene Rede, was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? An Rudolf Borchardts Göttinger Rede über Hoffmannsthal von 1902, an Gottfried Benns Marburger Rede Probleme der Lyrik von 1951 und Elias Canettis Münchner Rede Der Beruf des Dichters von 1976, sowie an die Gattungen der Poetikvorlesung und der Preisrede, an Paul Celans Rede zur Verleihung des Büchnerpreises und die Frankfurter Vorlesungsreihen Ingeborg Bachmanns und Ernst Jandels. Dies ist in der Tat eine große Tradition und es ist wichtig, dass sie lebendig gehalten wird, denn in der öffentlichen Rede lässt der Autor seine Zuhörer unmittelbar teilhaben an dem Prozess der Verortung seiner Poesie und damit auch seiner selbst innerhalb oder außerhalb der Gesellschaft. Und indem diese direkt und kritisch daran teilnimmt, kann sie sich nicht nur passiv über die eigene Rolle Klarheit verschaffen, sondern diese auch aktiv mitgestalten. Die Münchner Reden zur Poesie möchten einen Beitrag dazu leisten, dass Autor und Publikum auch im 21. Jahrhundert noch dieses sich wechselseitig befragende Verhältnis pflegen können. Und warum Poesie und nicht die Literatur in ihrer Gesamtheit? Weil für die Lyrik als einem Kern, aber auch Randphänomen des Randphänomens Literatur die Notwendigkeit der Selbstvergewisserung in einem besonderen Maße besteht. Und warum München? Könnte es einen Ort geben, der für solch einen Zweck besser geeignet wäre als das Münchner Lyrikkabinett? Eine Institution also, die sich der Poesie und insbesondere der Poesie der Gegenwart verschrieben hat und dieser derartige Räumung zur Verfügung stellt? Dieses, wie Martin Mosebach bei der Wiedereröffnungsfeier im März 2005 sagte, im Grunde undenkbare Haus für Gedichte? Ich glaube, nein. Denn ein utopischer Nichtort als Ort für die Poesie, das scheint mir gerade das Richtige zu sein. Mit Marcel Beyer hat heute ein Autor diesen Ort aufgesucht, dessen Position auf dem Ozean der Poesie zwar deutlich markiert, aber noch keineswegs festgelegt ist. Er ist einer der wichtigsten Protagonisten der überaus produktiven, um 1960 geborenen Dichtergeneration und hat maßgeblich an dem schon jetzt deutlich erkennbaren Stilwandel in der deutschen Lyrik der 90er Jahre mitgewirkt. Symbolträchtig hat Thomas Kling dann auch Marcel Beyers Gedicht »Das kommende Blau« an das Ende seiner Lyrikanthologie »Sprachspeicher« gestellt und ihm damit sowohl einen Platz im Kanon des 20. Jahrhunderts zugewiesen, als ihn auch zum Hoffnungsträger für das 21. Jahrhundert gemacht. Und dies zu Recht, denn er hat, wie Michael Krüger in seiner Begründung für die Verleihung des Erich-Fried-Preises an Marcel Beyer vor 3 Wochen geschrieben hat, eine Meisterschaft darin entwickelt, die zentrifugale Wirklichkeit im Gedicht darzustellen, ohne sich gleich einen Reim auf sie zu machen. Krüger hat darüber hinaus hervorgehoben, dass Beyer auch mit seinen poetologischen Überlegungen Maßstäbe gesetzt hat. Solche Reflexionen über die eigene Dichtung und die anderer hat er kontinuierlich und in den verschiedensten Formen angestellt, in Artikeln und Aufsätzen, Vorlesungen und Vorträgen, zuletzt vergangene Woche in der FAZ mit einem der Marbacher Glanzstücke über ein Telegramm Ingeborg Bachmanns an Paul Celan. dass Marcel Beyer diese Überlegungen jetzt gleich mit seiner Rede Aurora fortführen und die Münchner Reden zur Poesie damit offiziell einleiten wird, scheint mir ein glücklicher Umstand zu sein. Ist Aurora doch, wie es in der Rede heißt, die Ankündigungsgeste schlechthin? Herr Beyer, Sie haben das Wort.